Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, heute bei euch zu sein. Und ich muss schon sagen, auf der Alp ist ein bisschen kälter. Ja, und ich habe heute echt gebraucht, bis ich das Auto vom Eis befreit habe. Da habe ich gekratzt und es ging überhaupt gar nicht weg. Manchmal ist es so fest dran, dass es gar nicht weggeht. Ja, und ich habe dann so ein Kuckloch gemacht, ja, und bin losgefahren. Habe ich gedacht, ja, sonst schaffe ich das nicht nach Wendlingen. Aber Gott hat Gnade geschenkt, ich bin gut angekommen. Ja, mein Name ist Sickert Pfeifle, ich komme aus Engstingen, aber gemeindemäßig bin ich in Gammertingen. Ich stelle mich kurz vor, ich bin 65 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder, 3 Schwiegerkinder und 4 Enkelkinder. Bin seit über 30 Jahren in Gemeindegründungsarbeit tätig, angefangen von Pfullingen, dann sind wir nach Engstingen gegangen. Und jetzt sind wir in Gammertingen und da bin ich Ältester einer Gemeinde. Habe euch auch ganz liebe Grüße von den Geschwistern aus Gammertingen mitgebracht. Ich habe so einen Dauerauftrag. Wenn ich irgendwo bin, dann darf ich Grüße weitergeben. Seit über 15 Jahren bin ich vollzeitlicher Mitarbeiter der IAM-Mission, IAM Internationale Arbeitsgemeinschaft und Mission. Wir arbeiten gemeindegründend in Deutschland, aber auch in Bereichen von Kinderarbeit, Frauenarbeit, verschiedene Bereiche, aber nur in Deutschland. Obwohl wir uns international nennen, aber wir arbeiten vornehmlich in Deutschland. Und meine Tätigkeit war dann mehr Richtung gemeindegründend gehen, Gemeinden zu ermutigen, zu stärken. Seit fast einem Jahr bin ich jetzt, noch nicht ganz einem Jahr, bin ich Rentner und arbeite dann Teilzeit weiter in der Mission. Und mein Schwerpunkt liegt auf Ermutigung für die Gemeinden durch Predigtdienste, aber besonders mit der Ausbildung von Leitern, Ältesten. Und so mache ich Ältesteschulungen, führe ich durch über Internet und dann auch präsent in verschiedenen Gemeinden. So, das ist der Schwerpunkt. Und der zweite Schwerpunkt ist, ich bin im Vorstand der KFG. Vielleicht ist das jemand ein Begriff. KFG-Konferenz für Gemeindegründung, wo ich auch Gemeinde ermutige, neue Gemeinden zu gründen, Gemeindegründungsseminare durchführe und so weiter. Das ist so der Schwerpunkt meiner Rentenzeit. Also ich bin nicht Ruheständler, ich bin ein Unruheständler. Meine Frau sagt, jetzt bist du doch Rentner, jetzt musst du doch eigentlich mal Zeit haben für das und das und das. Und ich sage, ich habe keine Zeit. Ich glaube, ich habe weniger Zeit, als ich Rentner bin, als vorher in der Mission beschäftigt war. Ja, gut, das reicht von mir. Aber ich freue mich, mal wieder bei euch zu sein. Letztes Jahr hat es nicht geklappt, dass ich mal hier war. Aber dieses Jahr freue ich mich ganz besonders. Und ich habe ein Thema mitgebracht heute. Es gibt ein Glück, das alles Glück dieser Welt übersteigt. Und der Leitgedanke sollte sein, die Verbindung zu Jesus ist die Grundlage für mein Glück. Glücklich zu sein, das ist das Grundbedürfnis von Menschen. Jeder Mensch will glücklich sein. Das klingt ziemlich banal, aber steht in der südamerikanischen Unabhängigkeit, das Streben nach Glück ist das zentrale, einigende und stärkste Element im Leben eines jeden Menschen. So steht es da drin. Die UNO hat sogar einen Tag des Glücks ausgerufen. Wisst ihr, wann das ist? Der 20. März ist ein Tag des Glücks. Und sie hat damit klar machen wollen, wie wichtig Glück für Menschen ist. Meine Frage, wie schafft man es, glücklich zu sein und zu bleiben? So, Glücksmomente haben wir alle mal im Leben. Wenn man heiratet zum Beispiel, ist ein Glücksmoment. Da kann ich mich noch gut erinnern. Mann, war ich da voll von Gefühlen und alles Mögliche. Ja, das war so richtig ein guter Glücksmoment. Aber dann, als die Kinder kamen und als so der Druck war, da war das Glücksgefühl schon ein bisschen kleiner, ja, so geschrumpft. Die Bibel gibt uns überraschende Antworten auf das Thema, wie werden wir glücklich und wie können wir glücklich sein. Aber ich möchte mal mit einer Kindergeschichte einsteigen. Schade, dass die Kinder schon alle weg sind. Aber ich denke, so Kindergeschichten helfen auch uns Erwachsenen, manche Dinge zu verstehen. Aber es soll als Einstieg dienen und dann lese ich den Bibeltext. So ein Glück. Hans erhält als Lohn für 7 Jahre Arbeit einen kopfgroßen Klumpen Gold. Das ist schon ein schweres Stück Gold. Gold ist ja das, was viele heute anlegen, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Ja, Gold ist zumindest mal ein bisschen zuverlässiger. Also auf jeden Fall hat er so ein Stück Gold gehabt und schleppte es dann nach Hause, nach 7 Jahren Arbeit. Und dann sieht er einen Reiter kommen auf dem Pferd. Da sagt er, Mensch, ein Pferd zu haben, das wäre doch das Beste eigentlich. Dieser Klumpen, Goldklumpen da ist so schwer und er tauscht den Goldklumpen gegen das Pferd. Doch mit dem Reiten hat sich's auch ein bisschen schwierig erwiesen. Er fällt ein paar Mal runter und es ging nicht so gut mit Reiten und er sieht da einen Mann, der kommt mit einer Kuh ihm entgegen. Und er tauscht da das Pferd gegen die Kuh und sagt, der Kuh ist besser. Da kann man wenigstens mal Milch bekommen und das Pferd, da kriegt man nichts von. Und er tauscht das Pferd gegen die Kuh. Als er dann in der Mittagszeit trinken möchte und die Kuh versucht zu melken, dann bringt sie keine Milch. Und dann war er ganz enttäuscht auch von der Kuh. Und dann sieht er einen Mann, der kommt mit einem Schwein ihm entgegen. Und er sagt, ach, Kuhfleisch, Rindfleisch, das mag ich nicht so. Also Schweinefleisch, sondern Steak, ein saftigen. Das ist was Gutes. Und er tauscht die Kuh gegen das Schwein. Und dann geht er ein Stückchen weiter und kommt ihm ein Mann entgegen mit der Gans auf dem Arm. Und dieser Mann erzählt ihm, dass im Dorf, gerade wo er hingeht, ein Schwein gestohlen wurde. Dann hat er Angst gekriegt. Ja, jetzt, wenn ich da mit dem gestohlenen Schwein da in dieses Dorf reinlaufe, kann es Probleme geben. Und so tauscht er das Schwein gegen die Gans. Als er dann im Dorf angekommen ist, trifft er da einen Scherenschleifer und erzählt ihm seine ganze Geschichte. Und der Scherenschleifer sagt, naja, du hast schon wirklich viel erlebt und so. Aber weißt du, damit du genug Geld haben kannst, brauchst du einen guten Beruf. Und ihr könnt raten, welchen er ihm natürlich ans Herz gelegt hat. Ja, das war natürlich Scherenschleifen. Und er tauscht zwei Schleifsteine gegen die Gans und gibt es diesem Hans. Und er ist ganz glücklich mit diesen zwei Steinen, geht er dann nach Hause, dann kriegt er Durst, er will im Brunnen was trinken und dann fallen ihm auch noch die zwei Steine zum Schleifen in den Brunnen rein und jetzt hat er gar nichts mehr. Und dann ruft er aus, so glücklich wie ich gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Es gibt natürlich viele Lehren aus diesem Gleichnis. Man kann sagen, lass dich nicht betrügen, prüfe, ob die Menschen es mit dir gut meinen. Ein simples Gemüt im Leben ist sehr wichtig. Aber eigentlich ist der Hans doch ein Dummkopf, oder? Ein Klumpen Gold und dann kommt er mit leeren Händen nach Hause. Aber wisst ihr, er war trotzdem glücklich. Sein Glücksempfinden war ehrlich. Und Glück ist nicht objektiv, es ist immer subjektiv. Und wenn ich glücklich bin, dann bedeutet es erfülltes Leben. Irgendwie freue ich mich über etwas ganz Besonderes. Und deshalb ist meine große Frage, der ich heute nachgehen möchte in dieser Predigt und mit euch dann euch da hineinnehmen möchte, wie werde ich glücklich und wie kann ich auf Dauer glücklich sein? Auch wenn das Märchen Hans im Glück zeigt, dass das Glück sehr subjektiv ist, subjektiv zum Beispiel, es wurden 30.000 Menschen befragt in Deutschland, wo leben wollt die glücklichsten Deutschen? Na, wenn ich euch fragen würde, würde ich sagen, in Wendlingen. Das ist mir schon klar. Aber die glücklichsten Deutschen leben in Schleswig-Holstein. Habt ihr das gewusst? Zwischen den zwei Meeren, da ist es, sollte es ganz besonders sein. Nur wenn du denkst, du verkaufst dein Haus und ziehst jetzt nach Schleswig-Holstein, um da glücklich zu sein, möchte ich dir sagen, das Empfinden von Glück und die Lebensumstände haben sehr wenig miteinander gemeinsam. Sehr wenig. Du nimmst dich selber mit. Und deshalb Umstände machen einen nicht glücklich. Ich habe heute mit euch vor, einen Psalm zu studieren. Psalm 16, die Verse 1 bis 11. Psalm 16, die Verse 1 bis 11. Und ich möchte diesen Psalm von David mal lesen und daraus einige Gedanken entwickeln und euch nahebringen und euch ermutigen, glücklich zu sein und zu werden und es auch zu bleiben. Psalm 16, Verse 1 bis 11. Eine Denkschrift von David. Bewahre mich, o Gott, denn ich traue auf dich. Ich spreche zum Herrn, du bist mein Herr. Kein Gut geht mir über dich. Die Heiligen, die im Lande sind, sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Jene aber mehren ihre Götzenbilder und eilen einem anderen nach. An ihren blutigen Spenden will ich mich nicht beteiligen, noch ihre Namen auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist mein Erb und Becherteil. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnur ist mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, es ward mir ein glänzendes Erbe zuteil. Ich lobe den Herrn, der mir geraten hat. Auch des Nachts mahnen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er mir zu Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Totenreich überlassen. und wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. In diesem Psalm zeigt uns die Bibel einen Weg, wie wir glücklich werden können und glücklich bleiben können. Jeder von uns geht einen Weg in seinem Leben. Jeden Tag geht er eine Strecke des Lebens. Er geht diesen Weg voller Erwartungen, Hoffnungen, aber auch voller Angst und Sorge. Und er fragt sich, wie kann ich diesen Weg des Lebens so gehen, dass ich glücklich werde? Es fängt schon bei jungen Menschen an, aber bei Älteren ist es ja genauso. Wer wird mir den richtigen Weg zum Glück und erfüllten Leben zeigen? Wer wird mich auf diesem Weg mit den Sorgen und Ängsten und Gefahren begleiten und mich bewahren, aber auch ermutigen, weiterzugehen? Und David kennt auch diese ganzen Fragen. Obwohl der Psalm 3000 Jahre fast zurückliegt, kennt David ja das, was uns ja auch bewegt. Und er hat diesen Psalm überschrieben mit dem Wort Mitkamm. Ich weiß nicht, wenn jemand eine Schlachtübersetzung hat, so die 56er oder so, da steht dieses Mitkamm drin. Oder Schlachter 2000, glaube ich auch. Und das bedeutet übersetzt etwas Kostbares oder Kleinod kann man auch übersetzen. Aber die beste Übersetzung gefällt mir, habe ich mal gelesen, gelüftetes Geheimnis kann man übersetzen. Und das ist sehr interessant, denn David macht eine Erfahrung in seinem Leben und er lüftet dieses Geheimnis, diese Erfahrung, die er gemacht hat, wie er glücklich geworden ist. Und daraus können wir etwas lernen von diesem David. Ich habe heute in dieser Predigt drei Gedanken mit euch. Der erste Gedanke heißt, das Leben ist lebensgefährlich. Der zweite, das Leben braucht Grundsatzentscheidungen. Und das dritte, wir werden nur volles Glück in diesem Leben in der Beziehung mit Jesus haben. Beginnen wir mit dem ersten Gedanken. Das Leben ist lebensgefährlich. Schaut mal, wie dieser Psalm anfängt. Bewahre mich, o Gott, denn ich traue auf dich. So beginnt der Psalm. Mir sind da gleich mehrere Fragen durch den Kopf gegangen, als ich diesen Satz gelesen habe. Er ist ja verbunden mit dem Wörtchen denn. Bewahre mich, oh Gott. Und dann kommt der nächste Satz. Ich traue auf dich. Und verbunden ist dieser Satz mit dem Wörtchen denn. Ich überlege gerade weiter. Bewahrt Gott mich, wenn ich ihm vertraue? Oder vertrauen die besonders auf Gott, die er bewahrt? Oder steigt das Maß des Vertrauens durch die Häufigkeit der Bewahrungen? Aber wisst ihr, wenn ich so überlege, wenn ich so anfange, dann nachzudenken über diesen Text, dann impliziere ich meine Leistung. Ich leiste was, darum werde ich bewahrt. Aber die Deutung dieses Wortes, denn ich traue auf dich, heißt auch, ich flüchte mich zu dir. Ich flüchte zu dir. Ich nehme Zuflucht bei dir. Dann ist die eigene Leistung auf einmal, hat sich verflüchtigt. Die ist gar nicht mehr da. Sondern da geht es darum, dass Gott mich bewahrt, wenn ich in der Gemeinschaft mit ihm lebe, wenn ich hundertprozentig mich auf ihn stütze und ihm vertraue in diesem Leben. Vers 8 zeigt es noch ein bisschen genauer und erklärt das. Denn da steht, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Und das zeigt ja, dass ich einfach auf den Herrn schaue, bei ihm bleibe, mit ihm lebe, mit ihm durchs Leben gehe und er schenkt mir die Bewahrung und schenkt mir diese Hilfe. Also die Nähe Gottes und meine Bindung an ihm ist etwas Unzertrennliches und das gibt mir diese Verheißung, dass Gott mich durchs Leben bringt, durch dieses Leben mit allen Gefahren, mit allen Herausforderungen und was es so alles bringt. Nochmal der Vers 1. Bewahre mich, oh Gott, denn ich traue auf dich. Das zweite, was es hier aussagt, dieser Vers ist, weil der David anfängt mit diesem Satz, bewahre mich, oh Gott. Nun, wir leben in einer lebensgefährlichen Welt. Unser Leben hängt am seidenen Faden. Ich war mal in einem Gottesdienst wie hier und habe gepredigt und eine Frau ist zusammengeklappt. Sie hatte einen Schwächeanfall. Ich musste meine Predigt unterbrechen, es kam ein Sunny rein, sie haben sie wiederbelebt und es war riesen Durcheinander. Nach einer halben Stunde konnte ich weiter predigen. Aber sie blieb am Leben, das war noch okay, ist alles gut gelaufen. Aber so ist unser Leben, es hängt am seidenen Faden. Und deshalb muss ich mich zu Gott flüchten, ich brauche Gott in diesem Leben. Aber wir haben ein Problem. Warum können wir nicht einfach zu Gott gehen, so einfach? Ja, weil etwas in unserem Leben ist, das die Beziehung zu Gott stört. Es steht nämlich in einem Vers in der Bibel, in Jesaja 59, Vers 2 folgendes. Eure Ungerechtigkeit haben eine Scheidung gemacht oder eine Wand gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er euch nicht hört. Wir haben ein Problem. Ein ganz handfestes Problem. Unsere Sünden lassen uns nicht zu Gott kommen, weil Gott ist heilig und unsere Sünden vertragen sich nicht mit Gott. So, jetzt brauche ich Bewahrung in meinem Leben, aber wie komme ich zu Gott? Wie mache ich das jetzt? Und hier hat Gott einen Ausweg geschaffen. Er hat diese Mauer zerbrochen, indem Jesus Christus auf diese Erde kam, für deine und meine Sünde am Kreuz von Golgatha starb. Und uns eine Erlösung gewährt, eine Vergebung unserer Sünden, wenn wir zu ihm kommen und Buße tun und einfach zu Gott flüchten und sagen, wir brauchen dich, Herr Jesus, wir brauchen die Vergebung die Vergebung meiner Sünden. Und dann werde ich ein Kind Gottes und dann kann ich die Verbindung zu Gott haben. Und dann heißt es in Johannes 1, Vers 12, all denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Seht ihr, dann ist die Verbindung wieder möglich zu Gott, wenn ich sein Kind geworden bin. Und dann kann ich zu ihm flüchten mit all meinen Sorgen und Nöten und erlebe in meinem Leben Bewahrung. Und ich habe schon eingangs gesagt, wir brauchen Bewahrung. Schaut mal, wir brauchen Bewahrung, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Ich bin viel unterwegs in verschiedenen Gemeinden, fahre viel durch Deutschland und bin jedes Mal dankbar, wenn ich bewahrt nach Hause gekommen bin. Manchmal fährt man so im Trost, wenn man so 7 Stunden schon gefahren ist auf der Autobahn und es rauscht alles nur einem hin und an einem vorbei und man kommt nach Hause und sagt nur, danke Herr Jesus, dass du mich gut nach Hause gebracht hast. Jetzt stell dir mal vor, du fährst auf einer ganz normalen Straße und da kommt ein Besoffener dir entgegen und du hast keine Möglichkeit auszuweichen. Wir brauchen Bewahrung, liebe Geschwister. Du brauchst Bewahrung, ich brauche Bewahrung. Wir haben nicht alles im Griff. Auch wenn du gut Auto fahren kannst, wenn der mal auf deine Seite kommt und rechts auf der Alp gibt es immer eine Wand, und dann ist es vorbei. Wir brauchen Bewahrung in unseren Arbeitsplätzen. In einer Firma, in der ich gearbeitet habe, nicht weit hier von Wendlingen, habe ich Werkzeuge repariert, war so eine Firma, die große Werkzeuge hatte zum Stanzen für Daimler. Und das leichteste oder die kleinste Werkzeuge waren so 2 bis 5 Tonnen. Das schwerste war so 20 Tonnen. Wenn man das so mit dem Kran angehoben hatte, da wackelte die ganze Halle. Aber ich weiß, ich habe um 5 Uhr musste ich immer anfangen, meine Schicht. Und wir waren bei der Instandsetzung und haben dieses Werkzeug, ich habe ein Werkzeug repariert und ich habe nicht 100%ig drauf geachtet, ob das Seil auch richtig hält und es ist gerissen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell ein 5-Tonnen-Werkzeug zur Erde fällt, so, auch wenn es nur 1 Meter Höhe ist. Gott sei Dank war mein Fuß nicht drunter. Wir brauchen Bewahrung. Ich denke, auch unsere Frauen brauchen Bewahrung in der Küche. Also wenn ich so manchmal denke, was die Frauen in der Küche für Maschinen haben. Ich sage manchmal zu meiner Frau, wenn der Thermomix läuft, sage, bei dir ist es ja lauter wie damals bei mir in der Werkstatt, wo ich gearbeitet habe. Wir brauchen Bewahrung für den inwendigen Menschen. Liebe Geschwister, wie viele Leute heute innerlich zerbrechen. Burnout ist ja fast eine Volkskrankheit geworden. Ja, Leute, die in den Krankenhäusern arbeiten, Pastoren, Seelsorger. Es geht in alle Schichten, verschiedene Berufe, brennen Menschen aus. Wir brauchen Bewahrung auch des inwendigen Menschen. Dass Gott uns da hilft, auch diese Balance zu halten. Wir brauchen Bewahrung im zwischenmenschlichen Bereich. Wie schnell entsteht Streit? Bei meiner Frau weiß ich schon, wo ich aufpassen muss, ja. Aber in der Gemeinde ist es oft so, ja. Kürzlich habe ich mal, ist jemand lange nicht gekommen. Dann habe ich gesagt, schön, dass du mal wieder da bist. Au, das war schon wieder verkehrt. Dieses Wort auch, ja, oder wieder. Dann hat er wieder 3 Wochen, ist er wieder nicht gekommen, ja, weil er sich beleidigt hat. Wie schnell gerätst du in Schwierigkeiten und Probleme hinein und du brauchst den Vater im Himmel, du brauchst Jesus, der dir hilft. Auch in der Familie, auch überall, ja, mit den Kindern, dass er dir zeigt, wie du in zwischenmenschlichen Konflikten umgehen kannst. Und davon hängt ja auch unser Glücklichsein irgendwo. Wenn die Konflikte geklärt sind, wenn die Beziehungen in Ordnung sind, kann man auch glücklich sein. Und wie können wir zu dieser Bewahrung kommen? Und dafür zeigt uns hier einen Weg. Wir sollen zu Jesus gehen. Wir sollen alles Jesus bringen und ihm sagen. Das können wir im Gebet tun. Wir sagen Jesus, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Und er gibt uns innere Ruhe und stärkt uns. Und er hat ja selber gesagt, komme zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Bist du vielleicht heute beladen hierher gekommen? Vielleicht drückt dein Herz. Geh zu Jesus. Diese Möglichkeit hast du immer. Jesaja Kapitel 41, Vers 13 steht, denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und ich sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Liebe Geschwister, was ist das für eine Hoffnung? Was ist das für eine Ermutigung für dieses neue Jahr? Schaut mal, Kriegsgeschrei erhöht sich und wird immer lauter. Der Nahe Osten brennt, Russland und die Ukraine. Was China macht, wissen wir noch gar nicht. Und es wird immer schlimmer. Und wir haben immer gedacht, wenn Corona vorbei ist, wird es vielleicht mal ein bisschen ruhiger. Ja? Es wird nicht ruhiger. Warum? Die Endzeit nimmt Fahrt auf. Wir lesen das in der Bibel. Es ist ganz klar, dass es so geschehen muss. Aber wir brauchen innere Ruhe, Bewahrung und Hoffnung für unser Leben heute. Und das kann uns Jesus geben. Wir brauchen Bewahrung. Das Leben ist lebensgefährlich. Der zweite Gedanke. Das Leben braucht Grundsatzentscheidungen. Vers 2. Ich spreche zum Herrn, du bist der Herr, du bist mein Herr. Kein Gut geht mir über dich. Was bedeutet dieser Satz von David hier? Nun, interessant. Wir müssen das genau lesen, wenn wir lesen. Ja, hier steht, ich spreche zum Herrn. Also David redet zum Herrn und macht eine Grundsatzentscheidung. Schaut mal hier. Du bist mein Herr. Es ist eine Grundsatzentscheidung im Leben. Jesus darf der Herr meines Lebens sein. Er darf der Bestimmer meines Lebens sein. Und das geht nicht automatisch. Das ist nicht so, wenn ich Christ geworden ist, Jesus sofort der Herr meines Lebens, sonst funktioniert alles. Und ich kann sagen, ja, Jesus, du bist der Herr meines Lebens, aber ich mache trotzdem, was ich will. Jesus muss der Herr deines Lebens sein. Und wisst ihr, David sagt uns hier Folgendes. Wenn Gott der Herr in seinem Leben ist, dann hat er erlebt, dass ein Glück in sein Leben gekommen ist, das unvergleichlich ist mit allen Glücksmomenten, das dieses Leben in dieser Welt je bieten könnte. Das macht David uns hier klar. Wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, wirst du ein Glück haben, das keine Glücksmomente dieser Welt das toppen können. Was ist das Glück im Leben? Nun, Aristoteles hat mal gesagt, für unser Glück sind wir selbst verantwortlich. Er delegiert das an uns und er sagt so nach dem Motto, jeder ist seines Glückes Schmied. Teilweise kann ich dem sogar zustimmen. Manche machen sich ja auch unglücklich im Leben, indem sie Entscheidungen treffen, die nicht so gut sind. Aber ist das wirklich so? Jean-Jacques Rousseau hat gesagt, Glück besteht aus einem soliden Bankkonto, einer guten Köchin und einer tadellosen Verdauung. Wer das hat, hat mehr Glück als Verstand. Kann man auch so sagen, was Glück ist. Was braucht der Mensch zum Glücklichsein? Ich bin auch auf die Seite von Amazon gegangen und habe mal so in der Ecke von Bücher mal den Titel eingegeben. Das Computer hat mir 4637 Titel ausgespuckt, Ratgeber, um glücklich zu sein. Ha, du kannst dich da totlesen, sage ich es mal so, ganz einfach. Was sagt die Bibel über Glück? Was bedeutet in der Bibel Glück? Nun, das hebräische Wort Glück heißt Hatov. Und Hatov heißt, da kommen mehrere Dimensionen ins Spiel, zum Beispiel das rechte und wahre Tun und die Wohltat, oder gesegnet mit irdischen Gütern, aber ganz stark im Vordergrund steht, der Mensch ist glücklich zu schätzen, wenn er Gott in seinem Leben hat und in der Gottesgemeinschaft lebt. Das ist dieses Hatov. Im Grunde erklärt das. Und schaut mal, wenn ich so durch die Psalmen gehe, Psalm 16, Vers 2. Ich spreche zum Herrn, du bist der Herr, mein Herr. Mein Glück ist nur bei dir. Seht ihr, hier sagt David, nur in der Verbindung mit dir habe ich Glück. Psalm 25. Wer ist der Mensch, der den Herrn fürchtet? Gott wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Er wird im Glück wohnen und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Also wenn jemand den Herrn fürchtet, der wird im Glück wohnen. Das nächste, Psalm 73. Mein Glück aber ist es, Gott nahe zu sein. Bei Gott, dem Herrn, habe ich Zuflucht. Alle deine Werke will ich verkündigen. Hier sagt der Psalmist wieder, sein Glück ist, wenn er nahe bei Gott ist, mit Gott lebt. Oder Psalm 84. Denn Sonne und Schild ist Gott, der Herr. Gnade und Ehre gibt der Herr. Kein Glück versagt er denen, die in Vollkommenheit wandeln. Das heißt, wenn jemand mit Gott lebt und in seinem Licht wandelt, dann versagt er kein Glück. Was meinen wir, wenn wir Glück sagen? Das ist so die biblische Variante. Wir sagen immer, übrigens in unserer Zeit heute verbinden wir Glück mit Gott fast gar nicht mehr. Für uns ist Glück zum Beispiel eine bestandene Prüfung, Beförderung im Beruf, eine glückliche Familie. Wir bringen das mit Gott nicht mehr in Verbindung, aber das Hebräische verknüpft das mit Gott. Also die Beziehung zu Gott gibt ein Glück, das beständig da ist jeden Tag. Aber was sagt David hier nochmal genau? Und jetzt sagt David Folgendes. Ich spreche zu Gott, du bist mein Herr. Was bedeutet das? Nur schaut mal, der Herr Jesus hat uns gerettet, hat uns alle Schuld vergeben, hilft uns in allen Bereichen unseres Lebens, bewahrt uns auf unseren Wegen. Dann ist doch etwas Selbstverständliches, dass ich als sein Kind sage, Herr, führe und leite mein Leben, bestimme du in meinem Leben. Ist doch etwas Selbstverständliches, oder? David sagt hier, du bist mein Herr. Das bedeutet, dass ich diese Grundsatzentscheidung in meinem Leben treffe, dass ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sage, Herr Jesus, heute ist dieser Tag, er gehört dir, bestimme du, wie ich diesen Tag lebe. Das ist das, was David hier aussagt. Unser Gott ist nicht ein Gott, der uns zu etwas zwingt und sagt, also jetzt bist du ein Kind Gottes und jetzt muss ich der Herr deines Lebens sein. Nein, dass du ein Christ geworden bist, war deine persönliche Entscheidung. Gott zwingt dich nicht dazu. Es ist eine freiwillige Entscheidung. Dass der Herr Jesus der Herr deines Lebens ist, ist auch deine persönliche Entscheidung. Nicht, Gott zwingt dir das nicht auf. Er vergewaltigt uns nicht, sondern er bietet uns das an. Und David sagt hier, ich habe gesagt, du bist mein Herr. Das ist ein freiwilliger Akt, deine freiwillige Entscheidung. Ich kann natürlich sagen, Herr Jesus, du bist mein Herr, aber ich mache in meinem Leben, was ich will. Ich war in meinem Berufsleben in verantwortlichen Stellungen, wie zum Beispiel, ich hatte eine Werkstatt mit einigen Männern geleitet und wir haben komplizierte Maschinen gebaut. Es gab eine komplette Zeichnung und ich habe Angaben gemacht, du machst das, du machst das und du machst das. Und ich hatte erwartet, dass sie genau das machen, was ich sage. Nur es gab auch Mitarbeiter, die gedacht haben, ach, ich mache den Kabelkanal mal hier runter, weil es einfach schneller ist, weil es einfach leichter ist. Und dann habe ich viel Zeit und Mühe gebraucht, um das zu korrigieren, weil dieser Mitarbeiter einfach das aus eigenem gemacht hat und ungehorsam war. Das möchte ich in Bezug auf Jesus verwenden. Da Jesus gab uns sein Wort, die Bibel, danach wir uns richten sollen. Und er gibt uns Anweisungen, was wir tun sollen. Und der Gehorsam zeigt sich darin, dass ich nach den Anweisungen Jesu Christi schaue in der Bibel und mich daran halte. Das bedeutet, dass Jesus der Herr meines Lebens ist. So, ich lese die Bibel und frage Jesus, was gefällt dir? Das ist genauso wie ein Mitarbeiter zum Meister geht und fragt, Meister, kann ich das so machen oder so machen? Da guckt der Meister auf den Plan und sagt, nee, so ist es richtig. Ich sage Jesus, was gefällt dir? Nun, was ist Jesus wichtig? Das Erste, was Jesus wichtig ist, Jesus ist wichtig, dass wir seinem Nächsten mit Liebe begegnen. Dass wir seinen Nächsten lieben. Liebst du deine Frau? Liebst du deinen Mann? Liebst du deine Kinder, deine Eltern, deine Geschwister in der Gemeinde? Da wird es ganz praktisch. Das ist jetzt keine Theorie. Und wisst ihr, liebe Geschwister, worin sich unser Gläubigsein zeigt in dieser Welt? Dass wir einander lieben. Nicht, dass wir große Parolen vor uns hertragen, super Glaubensgrundlagen diskutieren, sondern wie wir miteinander umgehen, wie wir einander lieben. Das fängt in deiner Familie an. Du kannst natürlich schön hier sitzen und ein süßes Gesicht machen, aber in deiner Familie richtig ein Tyrann sein, das geht nicht. Es geht darum, wie wir Menschen begegnen. Und wenn wir mit Jesus leben und Jesus lieben, kommt eine Liebe in unser Leben hinein, dass wir anderen geben können. Und wir können nicht mehr andere hassen. Das Zweite, was Jesus wichtig ist, das ist die Gemeinde. Wisst ihr, liebe Geschwister, in dieser Heilszeit ist das Wichtigste in diesem Universum die Gemeinde, für die Jesus gestorben ist und sein Blut gegeben hat für sie. Deshalb steht in der Bibel, die Gemeinde, die er durch sein Blut erkauft hat, das ist das Wichtigste im ganzen Universum. Die Gemeinde. Wie setzt du dich hier ein in deiner Gemeinde? Wie gehst du um mit der Gemeinde Jesu? Sitzt du nur da und beobachtest so von Entfernung, wie es läuft und kritisierst ab und zu mal? Oder bringst du dich ein, setzt du dich ein? Du betest für die Prediger, die hier vorne stehen, für die, die Gottesdienstleitung machen, für die, die Musik machen. Du betest am Sonntagmorgen, dass Gott sie segnet, damit Menschen durch diesen Dienst zum Glauben kommen. Liebe Geschwister, die Gemeinde ist so wichtig. Danke für die Gemeinde. Das ist etwas Großartiges in dieser Welt. Und dass ihr hier eine Gemeinde habt, das ist ein Vorrecht. Dankt dafür. Setzt euch ein. Das nächste, was Jesus wichtig ist, ist, dass Menschen ihn kennenlernen. Schaut mal, in 1. Timotheus 3, Vers 4 steht, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass Menschen zum Glauben finden. Und da will er dich gebrauchen. Und du musst jetzt nicht gucken nach Afrika oder Südamerika. Guck in deine Familie hinein, in deine Verwandtschaft hinein. Wo sind die Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Gestern saß ich mit einem jungen Mann, 18 Jahre, der saß mir gegenüber am Tisch und wir haben miteinander die Bibel gelesen. Und er hat mir gesagt, ich habe noch nie gebetet. Ich habe gesagt, dann ist es Zeit anzufangen. Dann habe ich ihm gesagt, wie man betet, und dann hat er das erste Mal gebetet. Das ist unser Auftrag, ihr Lieben. Und ich bete, dass er zum Glauben findet. Er ist noch nicht so weit. Und wenn der Herr... Da Herr Jesus unser Herr ist und ich die Bibel studiere, um rauszubekommen, was ihm gefällt, wisst ihr, was dann passiert? Dann entsteht eine Beziehung. Eine Beziehung, die fällt nicht vom Himmel. Wie hast du deine Frau damals kennengelernt? Ja? Beziehung, ihr habt euch getroffen, ihr habt miteinander geredet. Du hast geachtet, was ihr gefällt oder sie, was ihm gefällt. So entsteht Beziehung. Und so entsteht Beziehung auch mit Jesus Christus. Es ist nicht anders. Und aus diesem resultiert dann der Rest dieses Psalms. Und das habe ich überschrieben mit die Grundlage für unser Glück im Leben ist die Beziehung zu Jesus. Psalm 16, Vers 2 steht, kein Gut geht mir über dich. Und in der Neue Genfer Übersetzung heißt es, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Und da mache ich das fest an diesem Satz. Nur bei dir finde ich das ganze Glück. Willst du glücklich sein? Dann musst du zu Jesus gehen und mit ihm leben. Und interessant ist, dieser Psalm 16 redet David von Jesus. Habt ihr das schon rausgelesen? Schaut mal in Vers 9 und 10, da steht, darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt, auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich überlassen und wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger Verwesung sehe. Wisst ihr, ich war in Israel und ich war in Jerusalem am Grab Davids. Hat mich da mit einem Juden fotografieren lassen, hat mich einen Haufen Geld gekostet, aber ist egal. Ich war am Grab Davids gestanden. Aber ich war auch dort, wo das Grab Jesu ist. Es ist leer. David ist da verwest. David ist gestorben. Und mich fasziniert, dass David damals schon in der Gemeinschaft mit Jesus stand. Damals schon, vor 2000 Jahren, 1000 Jahre bevor Jesus kam, hat David von Jesus geredet. Denn das ist eine prophetische Aussage auf Jesus Christus hin. Und David listet dann weiter, was es bedeutet, mit Jesus zu leben, in diesem Psalm auf. Schaut mal, das erste, Vers 3, die Freude an der Gemeinde. Die Heiligen, die im Lande sind, sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Das gefällt mir so, diesen Satz. Freust du dich an den Geschwistern deiner Gemeinde? Wisst ihr, ich bin viel unterwegs in verschiedenen Gemeinden. Manchmal komme ich in Gemeinden, ich habe die Leute noch nie gesehen. Euch habe ich schon ab und zu mal gesehen und manche bekannte Gesichter sehe ich jetzt, wenn ich hier reinschaue. Aber manchmal stehe ich auf der Kanzel und sehe überhaupt, kenne niemanden. Und dann gehe ich runter von der Kanzel und kommen Leute her und da ist eine Verbindung da. weil die haben genau den gleichen Herrn, an den ich glaube, und die glauben da auch, an ihn auch, und die lieben ihn. Und da ist die Verbindung. Und manchmal ist diese Verbindung sogar da, wenn die Sprache nicht da ist. Da kann ein Chinese sein, ich verstehe ihn nicht, aber wir lieben uns, weil Jesus uns verbindet. Wir sind blutsverwandt durch das Blut Jesu. Und dafür sage ich, freue mich so an denen, die auch so leben wie ich, die auch Jesus lieben, an denen freue ich mich. Freust du dich an die Geschwister deiner Gemeinde? Ja, manchmal ist es nicht so einfach, weiß ich auch. Aber freu dich an den Geschwistern. Das Zweite, Zufriedenheit an dem, was Gott mir in meinem Leben zuteilt. Vers 5 und 6. Der Herr ist mein Erb- und Becherteil. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnur ist mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, es ward mir ein glänzendes Erbe zuteil. Wisst ihr, liebe Geschwister, Glück und Zufriedenheit sind Zwillinge. Die sind immer zusammen. Wenn du nicht zufrieden bist, bist du auch nicht glücklich. Und viele Leute sind nicht glücklich, weil sie nicht zufrieden sind. Gott hat dir vieles geschenkt in diesem Leben. Bist du zufrieden mit dem, was er dir zugeteilt hat? Bist du zufrieden mit deinem Mann, mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit deinem Haus, mit deinem Auto? Liebe Geschwister, ich bin manchmal, zerspringt mir mein Herz, wenn ich so durch die Alp gehe und bete und nur darüber nachdenke, wie Gott mein Leben gesegnet hat. Für die Frau, die er mir gegeben hat, für die Kinder, die gläubig sind, die Jesus nachfolgen. Für, dass ich in diesem wunderbaren Land leben darf. Ich bin ja nicht hier geboren, ich bin ja in Kasachstan geboren. Ich kenne auch noch andere Situationen, als hier schön zu leben. Dass ich ein Haus haben darf. Dass ich in Frieden leben darf. Wir haben vielleicht ukrainische Menschen unter uns, die geflohen sind wegen Krieg. Was, wie viele Segnungen Gott uns gegeben hat. Bist du zufrieden? Dann bist du auch glücklich. Und David sagt, der Herr ist mein Erb- und Becherteil. Es ist mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Er ist einfach dankbar für das, was Gott ihm geschenkt hat. Und er hat nicht ein leichtes Leben gehabt, ihr Lieben. David hat sich fast 20 Jahre vor Saul verstecken müssen. Er hat große Nöte in seiner Familie gehabt. 4 seiner Söhne sind vor ihm gestorben. Einer hat sogar einen Bund gegen ihn gemacht. Das heißt, ein Aufstand, eine Revolution oder was auch sonst. Was David alles erlebt hat und doch sagt er, mein Becher fließt über, im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Seht ihr, man kann zufrieden sein, indem man einfach zu Gott flieht und sagt, du alleine bist mein Glück. Das nächste, die Erziehung und Korrektur in meinem Leben, Vers 7. Ich lobe den Herrn, der mir geraten hat, auch des Nachts mahnen mich meine Nieren. Also die Nieren und das Herz und die Nieren und so weiter, die Leber, ne, das sind so der Sitz der Gefühle im Alten Testament. Und er sagt, wenn ich so nachts nicht schlafen kann, weil mir die Nieren wehtun oder irgendwas anderes wehtut, oder wenn man mal über 60 ist, dann schläft man weniger, ne, oder wird immer wieder wach nachts, dann stehe ich auf und lobe den Herrn und ich bete für meine Gemeinde. Da habe ich genug zu tun und ich bete und schlafe wieder ein. Also wenn du nachts nicht schlafen kannst, fang an zu beten, schläfst wieder ein. Bete für die Geschwister deiner Gemeinde. Und David sagt, um Mitternacht stehe ich auf, um dir zu danken für all das Gute, was du mir schenkst. Das ist glücklich sein. Und die Leitung im Leben, Vers 8. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er mir zur Rechten ist, wanke ich nicht. David hat den Herrn alle Zeit vor Augen. Das heißt, er lässt sich durch nichts gefangen im Alltag, sondern immer sieht er Jesus vor sich und schaut auf Jesus. Und deshalb heißt es ja auch in der Bibel, lasst uns aufblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir müssen uns losreißen von den Problemen dieser Welt. Und er sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und er ist mir zu Rechten, ich wanke nicht. Wenn ich auf Jesus schaue und immer sein Angesicht suche, werde ich auch in meinem Leben gute Entscheidungen treffen. Er wird mir die richtige Richtung weisen. Wenn ihr mal David studiert in der Bibel, liebe Geschwister, dann werdet ihr feststellen, dass er nie eine Schlacht verloren hat. Nie. David hat nie eine Schlacht verloren. Warum? Weil er immer den Herrn gefragt hat, bevor der Krieg begonnen hat, was soll ich machen? Immer. Er hat nicht gemacht wie Josua, der gedacht hat, na, das ist eine kleine Stadt, die Ei, das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, er hat immer gefragt und Gott hat ihm jedes Mal einen Sieg geschenkt. Und sogar wenn er manchmal eine gleiche Situation da war, hat Gott ihm einen anderen Weg gezeigt. Und er hat immer einen Sieg gehabt. Und das ist hier die Erklärung. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er mir zur Rechten ist, wanke ich nicht. Und das letzte, Hoffnung des ewigen Lebens. Vers 11. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Liebe Geschwister, viele Leute haben heute Angst. Die Nachrichten sind so ausgelegt, dass sie die noch vergrößern. Die blasen die auf wie so ein Luftballon. Du kriegst von der ganzen Welt die Schreckensnachrichten. Deshalb sage ich immer, Leute, guckt so wenig wie möglich Nachrichten. Es reicht einmal in der Woche. Da seid ihr informiert, weil die wiederholen sowieso alles immer wieder. Die Nachrichten vergrößern unsere Angst. Dann die ganze Politiksituation, da sitzen wir manchmal, meine Frau und ich, am Tisch und wir kriegen uns da nicht in die Haare, aber wir schrauben uns da hinein, bis dann einer sagt, stopp, wir müssen auf Jesus schauen und er kommt bald. Und dann haben wir wieder die richtige Richtung. Warum? Weil wir müssen nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Ewige. Und das hat ja auch Paulus gesagt, ja, wir fixieren uns nicht nur auf das Vergängliche, sondern auf das Unvergängliche. Und hier geht es darum, dass Gott uns ewiges Leben geschenkt hat. Er kommt bald. Lasst euch nicht aus der Spur treiben. Bleibt bei Jesus, geht diesen Weg, dient dem Herrn Jesus. Geht euren Weg, er wird bald kommen. Mir gefällt dieser Satz von Roger Libby, den gebrauche ich oft bei meinen Predigten. Wir werden bald evakuiert von diesem verrückten Planeten. Wir werden bald evakuiert. Jesus Christus kommt bald. Denn Israel ist der Zeiger der Weltenuhr. Und wenn wir nach Israel schauen und sehen, dass da sich die Wolken zusammenziehen, wie heißt es in der Bibel, wo das Aas ist? Kommen die Geier. Und da sammeln sie sich jetzt. Und Jesus kommt bald und wird seine Gemeinde zu sich holen. Und das sind wir. Und deshalb bleibt nicht locker, aber fröhlich und glücklich und folgt Jesus nach und setzt euch ein in der Gemeinde, erzählt anderen von Jesus. Dann werden wir glücklich und froh unseren Weg gehen. Ich komme zum Schluss. Gott, dein Schöpfer, möchte uns reich beschenken. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Er möchte uns nahe sein. So nahe sein, dass du vor Glück zerspringen könntest. Das will Gott. Er will dich glücklich machen. Aber das Glück heißt nicht glückliche Momente in diesem Leben, sondern das Glück heißt, dass er in dir wohnt und du Gemeinschaft mit ihm hast und mit ihm durch dieses Leben gehst. Er möchte dir alle deine Ängste nehmen, dir vollkommene Geborgenheit schenken. Gott möchte, dass du ein glücklicher Mensch wirst, bist und bleibst. Wie soll das gehen? David sagt es uns hier, Vers 2. Ich spreche zum Herrn, du bist mein Herr, du bist mein einziges Glück. Vielleicht willst du das heute auch mal so machen und sagen, Herr Jesus, wenn ich heute nach Hause gehe, ich will die Entscheidung treffen, du sollst der Herr meines Lebens sein. Du sollst bestimmend sein in meinem Leben. Jesus lädt dich heute in diesem Gottesdienst ein, zu ihm zu kommen, sein Vertrauen auf ihn zu setzen. Wenn du vielleicht noch kein Kind Gottes bist und das hörst, ja, und diese Wand noch zwischen dir und Gott ist, ja, weil du deine Schuld nicht Jesus gebracht hast, dann komm zu Jesus. Ich mach dir Mut. Nimm Jesus an. Und dann kannst du ihm alles sagen. Und du wirst der glücklichste Mensch sein. Ich habe Jesus angenommen mit 14 Jahren. Und ich bereue keine Sekunde. Vielleicht sind hier junge Leute. Wenn du denkst, du wärst glücklich irgendwie in dieser Welt, im Beruf oder so, du wirst Glücksmomente erleben, das will ich nicht bestreiten, aber wirkliches Glück erlebst du nur mit Jesus. Nur in der Verbindung mit ihm, in der Gemeinschaft mit ihm. Deshalb komm zu Jesus. Bekenne ihm deine Sünden. Nimm Jesus und deinen Heiland an. Lass Jesus der Herr deines Lebens sein. Lass ihn dich führen durch alle diese tückische Dinge in diesem Leben. Er gibt dir Geborgenheit, er gibt dir Liebe und er macht dich mutig für dieses Leben, das vor dir liegt. Auch für dieses neue Jahr, in das wir hineingegangen sind. Was alles es bringt, ich weiß es nicht. Aber dieses neue Jahr kannst du wirklich erleben in vollem Glück, Geborgenheit und Zufriedenheit, wenn du es mit Jesus lebst und mit Jesus gehst. David sagt, du bist mein einziges Glück zu Gott. Das möchte ich, dass du das auch sagen kannst. Daher segne dich. Amen.